Wir wollen uns heute mit drei Versen beschäftigen. Es wird also eine sehr, sehr einfache Bibelarbeit zum ganzen Erholen. 1. Johannes 3, Vers 1 bis 3. 1. Johannes 1, Vers 1 bis 3. Bitte? 1. Johannes 3. 1. Johannes, schrecklich. Die Bibelarbeit heute befasst sich mit dem Kapitel 3. 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 1 bis 3. Seht doch, ein wie großes Geschenk uns der Vater gemacht hat, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn er offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt oder heiligt sich selbst, so wie Jesus rein oder heilig ist. Das Thema über diese Bibelarbeit heißt das Wesen der Gotteskindschaft und ich versuche einmal anders als sonst 8 Punkte zu diesem Thema mit euch zu besprechen. Das Wort Kinder Gottes ist ja sehr verbreitet und wird auch häufig missverstanden und deswegen lohnt es sich, dem Thema etwas mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Erstens, Gottes Kindschaft meint nicht dasselbe wie Geschöpflichkeit. Kinder Gottes sind zwar Geschöpfe Gottes, aber nicht alle Geschöpfe Gottes sind Kinder Gottes. Man kann das in diesem kleinen Abschnitt unter anderem daran erkennen, dass von dem Gegensatz auch hier wieder die Rede ist, dem Gegensatz zur Welt. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Die gestern in der Bibelarbeit waren, werden sich erinnern, dass dort das Thema Welt etwas entfaltet worden ist. Und ich habe dort unter anderem gesagt, dass Welt im Sinne des ersten Johannesbriefes nicht einfach die Schöpfung Gottes meint, auch nicht einfach die Menschenwelt, sondern ein antigöttliches System, das letzten Endes von Satan bestimmt und gesteuert wird. Das ist eine sehr unfreundliche Charakterisierung, wie ich gerne zugebe, aber sie ist wahr. Je mehr wir auf der anderen Seite zu Hause sind in der Welt Gottes, umso mehr stimmen wir dem auch innerlich zu, dass die Welt außerhalb des Glaubens, außerhalb von Christus, außerhalb von Gott, außerhalb der Gemeinde damit richtig beschrieben ist. Ich will noch einen Gedanken, den ich gestern nicht gesagt habe, ergänzen. Den Widerspruch der Welt gegen die Gemeinde kann man besonders gut in Verfolgungszeiten erleben. Verfolgung ist der Widerstand der Welt gegen das Vorhandensein der Gemeinde. Helmut Thielicke war in Hamburg ein sehr bekannter Theologe und auch Prediger. Die Eltern unter uns werden seinen Namen noch kennen. Und er hat einmal gesagt, das ist so, wie wenn ein Dorn in den Körper eindringt, dann versucht der Körper, ihn herauszueitern. So versucht die Welt, die Gemeinde herauszueitern. Sie entwickelt Abwehrkräfte, sie entwickelt Widerstandskräfte. Die Gemeinde ist ihr buchstäblich ein Dorn im Fleisch. Und dieser Widerstand der Welt gegen die Gemeinde kann sich unterschiedlich äußern. Das beginnt mit Lächerlichmachung der Christen. Das kann einschließen Kontaktabbruch. Eine deiner Freundinnen sagt, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Du hast nichts Schlimmes gemacht, du bist nur Christ geworden. Das kann sich darin äußern, dass man geschäftlich gemieden wird. Es kann sich dann weiter steigern zu Diffamierungskampagnen. Kann auch die Presse eine Rolle spielen. Das kann einschließen Inhaftierung. Das kann Folter bedeuten. Und in nicht wenigen Fällen bedeutet es auch den Tod. Bis heute übrigens. Wer regelmäßig den größten christlichen Nachrichtendienst liest, der findet fast jede Woche einen Beitrag zu diesem Thema Christenverfolgung. Heute. Und die Tatsache, dass wir in Europa keine Christenverfolgung haben, ist einerseits ein Segen. Das will ich gerne zugeben. Ich sehne mich überhaupt nicht nach Verfolgung. Und wir können manches tun, was andere nicht dürfen. Sagen wir mal, in Nordkorea darf man nicht das Christentum öffentlich verbreiten. Das würde sehr, sehr, sehr gefährlich sein. Auf der anderen Seite ist das Fehlen von Verfolgung auch ein Zeichen, dass wir wahrscheinlich nicht so sind, dass man uns gerne verfolgt. Tote Hunde tritt man nicht. Nun sage ich nicht, dass wir tote Hunde sind. Ich wollte nur auf ein kleines Problem aufmerksam machen. Ich glaube, wenn wir eine Erweckung bekommen und einige von uns möchten das sehr, wünschen sich das sehr, dann werden wir auch Verfolgung erleben. Wenn der Heilige Geist stärker wirkt in der Kirche, dann wacht die Welt auf und denkt, was ist denn los? Die können wir doch hier nicht dulden und entwickelt ihre Abwehrkräfte. Und darum ist hier dieser Unterschied so wichtig in diesem kleinen Text. Die Welt kennt uns nicht, das heißt, sie erkennt unser Wesen nicht. Sie versteht nicht, was an uns anders ist. Sie spürt schon, die Christen, wenn sie echt sind, sind im Schnitt fröhlicher. Sie sind im Durchschnitt gelassener als andere Leute. Sie sind meistens ehrlicher. Ich würde gerne sagen immer. Meistens ehrlicher. Sie haben etwas, das wir nicht haben. Das können Sie wahrnehmen. Und das sagen Sie ja auch ab und zu. Aber Sie können es nicht erklären. Sie sagen zum Beispiel, ja, du hast wahrscheinlich eine religiöse Erziehung gehabt. Oder du bist eben fromm veranlagt. Oder du bist eben jetzt in eine Sekte geraten, zum Beispiel diese Ansgar-Sekte. Sie versuchen, das, was Sie sehen, zu deuten. Und sie kommen nicht drauf, dass es mit dem lebendigen Gott und mit Jesus, seinem Sohn, zusammenhängt. Das heißt hier, sie erkennen uns nicht. Und das bedeutet auch gleichzeitig, sie anerkennen uns nicht. Sie fühlen sich nicht uns zugehörig. Sie spüren, da ist etwas Fremdes, da muss man auf Abstand gehen. Also mein erster Punkt, Gottes Kindschaft meint nicht Geschöpflichkeit. Die Kinder Gottes stehen den Kindern der Welt gegenüber. Wenn die Kinder Gottes in Ordnung sind, wenn sie ihre Wurzeln nicht vergessen, dann lieben sie die Kinder der Welt, aber die Kinder der Welt tun dasselbe nicht umgekehrt auch, sondern sie gehen auf Distanz. Und ein bisschen davon haben wir so in den letzten 20 Jahren schon erlebt, wie Ehen plötzlich schwierig wurden. Ich sage schwierig wurden, weil ein Teil sich zu Jesus bekannte. Wie ein Riss durch Familien ging, weil ein Teil der Familie zu Jesus stand und die anderen nicht. Wir haben wirklich erlebt, dass Freundschaften beendet wurden wegen Jesus. Also es ist nicht so, dass uns diese Erfahrungen völlig fremd sind. Sie sind nur nicht so dramatisch, wie sie in anderen Teilen der Erde heute schon sind und in der Geschichte gewesen sind. Und was ich gerne betonen würde, und deswegen sage ich das an dieser Stelle, es geht nicht darum, dass wir uns romantisch nach Verfolgung sehen, das ist etwas, glaube ich, Ungesundes. Aber dass wir verstehen, dass Verfolgung unvermeidbar ist. Je mehr Christen sich als Christen darstellen, umso unvermeidbar ist es, dass sie diesen Widerspruch der Welt hervorrufen. Es kann nicht anders sein. Ich habe das mal in 70er, 80er Jahren so für mich zum ersten Mal entdeckt oder zum stärkeren Maße entdeckt, dass da, wo der Geist stärker weht, auch die Verfolgung anbricht. Und es ist ganz auffällig, wie oft das Neue Testament von Verfolgung redet. Die Spitzenaussage heißt, alle, die fromm leben wollen, müssen Verfolgung leiden. Wunder dich also nicht, wenn in deiner Familie und in deiner Nachbarschaft manchmal Konflikte auftreten. Das kann man nicht vermeiden. Natürlich können wir Fehler vermeiden. Wir müssen nicht versuchen, alle unsere Verwandten mit der Bekehrungspistole zu bedrohen. Wir müssen nicht Druck machen. Da ist ganz viel passiert, so in dem ersten Feuer, dass die Leute hinterher bedauern. Trotzdem hat auch Gott das manchmal gesegnet, weil es eben aus der Liebe zu Jesus kam. Aber das ist kein Vorbild. Leute wollen sich nicht über den Tisch ziehen lassen, auch nicht über den Glaubenstisch. Sie wollen es freiwillig erleben und annehmen. Zweiter Punkt. Gottes Kindschaft ist ein großartiges Geschenk. Wenn ihr, als ich diesen Text eben verlesen habe, eine eigene Übersetzung vor euch hattet, ist euch vielleicht aufgefallen, wie ich Vers 1 übersetzt habe. Ich habe übersetzt: Seht, welch ein großes Geschenk hat uns der Vater in seiner Liebe gegeben. Da ist nämlich von einem Geschenk die Rede, von einer Gabe die Rede, von einer Liebesgabe. Wir würden sicher sagen, dass die Sündenvergebung eine Liebesgabe Gottes ist. Wir würden sicher sagen, dass der Sieg über den Bösen eine Liebesgabe Gottes ist und dass wir Gott erkennen können. Das haben wir gestern ja auch besprochen in der Bibelarbeit. Aber die bloße Tatsache, dass wir einen Vater im Himmel haben, und zwar diesen Vater, ist ein wundervolles Geschenk. Es ist ein Geschenk für die unter uns, die keinen Vater hatten oder einen Vater, der den Namen nicht so ganz verdient hat. Es ist ein Geschenk für die, deren Vater gestorben ist, die sie ihn früh verloren haben. Und er ist ein Geschenk für den ganzen Rest unter uns. Ein Vater, der immer Zeit hat, ein Vater, der voller Liebe ist, ein Vater, der zugleich mütterliche Züge trägt. Man muss es manchmal sagen. Das Neue Testament betont das nicht besonders, aber man muss es manchmal sagen. Wir Gott als Vater verstehen, denken wir immer gleich Mann, also M-A-N-N. Das ist nicht verkehrt, aber es ist einseitig. Gott ist übergeschlechtlich, er ist nicht gebunden an ein Geschlecht. Und wenn wir Gott als Vater bezeichnen, ist es ein Bild, eine Annäherung an die Wirklichkeit. Und wenn in den alten Bildern Gott dann als ein alter Mann mit einem langen Bart bezeichnet, dargestellt wurde, dann war das ein Symbol, das für die alte Zeit sehr aussagekräftig war. Der alte Mann mit dem weißen Bart war ein Inbegriff von guter, gütiger Autorität. Für uns ist der alte Mann in dem weißen Bart ein Opa. Und Opas, wenn wir sie gebrauchen können, sind lieb. Das ist schon dann ein bisschen eine andere Welt. Ihr müsst euch vorstellen, im Altertum ist der alte Mann ein Patriarch. Man begegnet ihm mit großem Respekt, denn er hat einen Vorsprung an Lebenserfahrung. Damals ist die Gesellschaft sehr langsam in einem Veränderungsprozess gewesen, wenn überhaupt, und man sammelte Lebenserfahrung, das war das Höchste, was es gab. Heute kann ein 20-Jähriger ganze Computersysteme durcheinander bringen, weil er ein Spezialwissen hat. Da kommen die Älteren schon, die Eltern des 20-Jährigen, also Mitte 40, kommen da schon kaum mehr dran. Und Wissen dominiert die Autorität ganz weitgehend. Das ist eine andere Welt. Alte Menschen müssen sich erweisen, dass sie auch noch zu was gut sind, außer zu Babysitten natürlich und einigen netten anderen Sachen. Ich weiß, wenn ich das Thema Vater ansteuere, dass das für manche ein schmerzhaftes Thema ist, weil sie ihre Vatererfahrungen auf Gott übertragen. Jemand sagte mal zu mir, ich bete lieber zu Jesus, da weiß ich, wo ich dran bin. Das kann ich verstehen. Weil unser Herz ist so gebaut, dass wir nicht trennen zwischen der psychologischen Ebene und der geistlichen. Das fließt dort ineinander. Und wenn unser Vater kalt war oder hart war oder nie da war oder sehr oft betrunken war, dann übertragen wir das unbewusst auf Gott. Und das ändert nichts daran, dass wir eine Sehnsucht nach Vaterschaft haben. Nach einer guten, liebevollen Autorität für uns und über uns. So sind wir geschaffen. Wenn wir einen guten, herzlichen Vater hatten, einen fürsorglichen, einen gerechten, einen warmen, dann ist es uns menschlich gesprochen leichter gemacht, an den Vater im Himmel zu glauben. Aber das ist nicht die eine Bedingung, ohne die es nicht geht. Dann wäre Gott ungerecht, dann würde er einigen den Zugang zu seiner Vaterschaft verbauen, weil sie eine schlechte Kindheit und Jugend hatten. Es gibt auch Heilung des Vaterbildes und Heilung des Gottesbildes. Darf ich dich mal fragen, wie oft in deinen Gebeten das Wort Vater vorkommt? Ich habe das Gefühl, dass charismatische Christen an dieser Stelle manchmal zu einseitig sind, dass sie im Zweifelsfall nur zu Jesus beten. Das ist gut für den Anfang, weil wir diesen neuen Herrn einmal kennenlernen müssen, dem wir unser Leben anvertraut haben. Aber das Gebet zu Jesus zum Standardgebet zu machen, das ist nicht biblisch. Der Vater, sagt Jesus, ist größer als ich. Und das eine Gebet, das er uns hinterlassen hat, ist ein Vatergebet und kein Jesusgebet. Noch einmal, hört nicht, bitte nichts Falsches. Ich bin natürlich dafür, Jesus anzurufen. Das ist wunderbar, im Neuen Testament geschieht das. Aber es ist nicht ausreichend, aus Angst vor dem himmlischen Vater sich auf Jesus allein zu konzentrieren. Der Vater ist die Quelle alles Guten. Der Vater sandte Jesus. Der Vater hat Gedanken des Friedens über deinem Leben. Dem Vater kannst du dich anvertrauen, dem Vater kannst du dich anheimgeben, vor dem Vater kannst du dich fallen lassen. Und bei manchen würde es darum gehen, es auch einfach mal einzuüben, nicht bloß zu hören und dann weiterzumachen, einzuüben. Ich habe einen Vater. Und ich erlaube meiner Vergangenheit nicht, sich dazwischen zu schieben und das alles madig zu machen, alles zu überdecken, was über den Vater geschrieben ist. Er selbst, der Vater, hat euch lieb, sagt Jesus. Das ist ein wunderbares Geschenk. Eine Bereicherung für die, denen es da fehlt oder gefehlt hat, und eine Vertiefung für die, die das von ihrem Vater her gar nicht nötig hätten, sage ich einmal, weil das in Ordnung war. Ich habe einen Vater im Himmel. Vater unser Vater im Himmel, mein Vater im Himmel. Ein großartiges Geschenk. Wir haben diese Vaterschaft Gottes nicht verdient. Wir haben sie uns nicht erarbeitet. Das ist kein Ergebnis eines Reifungsprozesses. Nach dem Motto, sei erstmal 4 Jahre Christ und bewähre dich und dann kannst du Vater sein. Das ist eine Einladung vom ersten Tage an. Ich bin Kind dieses Vaters. Dritter Punkt, Gottes Kindschaft ist mehr als Adoption. Ich muss gestehen, ich freue mich, dass wir in unserer Gesellschaft diese Möglichkeit der Adoption überhaupt haben. Ab und zu erfahre ich, dass es sehr schwer ist, ein Kind zu adoptieren, dass die Hürden, die der Staat da aufbaut, sehr hoch sind. Ich finde es so schön, dass Kinder, die nun vielleicht bei ihren leiblichen Eltern oder Müttern nicht so geliebt sind, dass sie zur Adoption freigegeben werden können. Und ich glaube, dass Eltern, die wirklich liebende Eltern sind, auch Adoptivkinder so lieben können, dass die nicht mehr das Gefühl haben, ich bin doch nur adoptiert. Ich finde das schön, dass es so ist. Ich wünschte mir, das unterstützt und ausgebaut und verbreitert. Ich kann dazu persönlich wahrscheinlich nichts tun, aber ich wünschte mir das, dass es dazu käme. Das sage ich auf dem Hintergrund, Diese Aussage, wir sind Kinder Gottes, sind mehr als adoptierte Kinder. Adoptierte Kinder sind nicht die Kinder, von denen ich sagen kann, das ist mein Fleisch und Blut, ja? Sondern ich habe mich entschlossen, sie zu lieben. Sie sind Wesen, die in mein Leben hineingetreten sind als Eltern. Und nun liebe ich sie. Und das ist wunderbar. Ich betone, das ist wunderbar. Aber dieses Gefühl, das Eltern haben, wenn sie ihr Kind angucken, dass, wenn der Vater sagt, das sind die Augen meiner Frau. Und die Mutter sagt, und das ist das Kinn von meinem Mann. So ist es bei einer Adoption dann nicht. Und wenn ich sage, Kinder Gottes sind mehr als Adoptivkinder Gottes, dann meine ich wirklich nichts Schlechtes über eine Adoption. Auch das wäre ja wunderbar, wenn Gott uns aufnimmt in seine Gemeinschaft als eigentlich fremde Wesen und sagt, ich liebe euch, wie ihr seid. Das wäre schon ganz viel. Daher wäre uns schon sehr geholfen. Aber was die Bibel sagt und gerade Johannes sagt, ist tiefer, als es ist eine Adoption. Weiter. Vierter Punkt. Gottes Kindschaft ist auch mehr als eine kindliche Beziehung zu Gott. Jesus hat uns ja, wie ihr euch erinnert, die Kinder als Vorbilder hingestellt. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Ich habe mich oft gefragt, was meinte er eigentlich? Es gibt ja bei Kindern Dinge, die uns immer neu bezaubern. Also ich kann das von mir jedenfalls sagen. Aber es gibt auch Dinge, die wir den Kindern unterstellen, die gar nicht erstrebenswert sind. Zum Beispiel, der Spannungsbogen eines Kindes ist ganz klein. Dann hört die Konzentration auf und da muss was Neues kommen. Das ist nicht wünschenswert für Christen. So einen kurzen Spannungsbogen haben, wir wollen einen langen Spannungsbogen gewinnen. Oder das Kind kennt so gut wie keine Selbstverantwortung. Es leistet es sich, dass Mami die Verantwortung hat oder Papi. Das ist nicht erstrebenswert für Christen. Christen lernen es manchmal sehr langsam, aber sie lernen es, völlige Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen und es nicht abzuschieben auf andere, übrigens auch nicht auf Gott. Oder Kinder sind immer sehr egoistisch. Ein selbstloses Kind ist ein Monstrum. Kinder lernen, wenn sie älter werden, für ihre Geschwister und andere mitzudenken. Aber von Haus aus dürfen sie egoistisch sein. Sie melden ihre Wünsche an und wenn du nicht bereit bist, dann setzen sie das mit ihren Mitteln durch. Seit ich Kinder beobachte, glaube ich wieder an die Erbsünde. Das war jetzt ein bisschen frech, war auch nicht ganz wörtlich gemeint. Aber ich meine es doch etwas ernst. Kinder sind nicht in jeder Hinsicht vorbildlich. Und vor allen Dingen sind sie alles andere als unschuldig. Sie sind nicht unschuldig. Das kann man nur sagen, wenn man Kinder nicht kennt. Was macht Kinder vorbildlich? Kinder können sich anvertrauen. Das fällt mir immer ein. Und wenn die Beziehung zwischen dem Kind und seinem Daddy nicht gestört ist und das Kind steht da oben, Daddy sagt, spring, dann denkt das Kind nicht, was ist aber, wenn er mich fallen lässt und ich knalle auf den Stein unten auf und breche mir das Rückgrat. Das denkt das Kind nicht. Es sei denn, es ist gestört schon. Es vertraut sich an, es springt in Daddys Arme, weil es denkt, natürlich fängt mich mein Daddy auf. Kinder können sich anvertrauen. Ein anderer Punkt, Kinder haben eine Neigung, ihren Eltern, das, was ihre Eltern sagen, wörtlich zu nehmen. Sie sagen, Mami hat aber gesagt. Sie glauben ihren Eltern. Wir sagen zu Gott, wir sagen es nicht laut, weil wir ja fromm sind, aber wir handhaben es oft so, nein, wer weiß, ob du das so meinst. Kinder nehmen alles wörtlich, Ironie hat da keinen Platz. Ironie heißt, man schafft eine Verfremdung zu dem, was man sagt. Kinder sind, dritter Punkt, klein und wissen es auch. Sie sind wirklich klein, sie bewegen sich unter Riesen. Guck dir ein Kind an und dann stell einen Erwachsenen daneben, Sie sind klein und sie wissen es auch. Sie sind kraftlos, sage ich nicht, aber sie sind begrenzt in ihrer Kraft und sie wissen es auch. Und in dem Sinne sind Kinder Vorbilder für den Glauben. Jesus sagt, ihr müsst euch nicht groß machen, seid die ihr seid. Kinder sind euer Vorbild. Jesus sagt, lasst euch fallen, ihr könnt eurem himmlischen Vater bedingungslos vertrauen. Darin sind Kinder Vorbild für uns. Kinder kennen ihre Grenzen und Bedürftigkeit. Sie können sich das Leben nicht verschaffen. Beginnend mit dem Neugeborenen, das instinktiv zur Brust der Mutter hin sich wendet, sind Kinder bedürftig und Christen dürfen bedürftig sein. Und in dem Sinne drückt der Begriff Kind Gottes etwas aus von dieser Welt. Und ist deswegen ein Beziehungsbegriff, aber es ist noch mehr als das. Und darauf steuere ich jetzt zielstrebig zu. Nämlich fünftens, Gottes Kindschaft ist das Ergebnis einer Zeugung aus Gott. Es ist ein Wesensbegriff. Für die philosophisch Geschulten ist es ein ontologischer Begriff. Das erfassen wir ganz langsam und damit haben wir so große Mühe, dass das nicht nur ein Bild ist, nicht nur ein Vergleich ist, nicht nur ein Begriff ist, der uns als Vorbild dienen soll, sondern ein Wesensbegriff. Und das ist die spezielle Sicht des Johannes, sowohl im Evangelium wie auch im ersten Johannesbrief. Kinder Gottes sind wesenhaft ihrem Vater ähnlich. Sie sind nämlich gezeugt aus Gott. Das Wort Wiedergeburt, das ihr, glaube ich, alle kennt oder vielleicht alle kennt, drückt das aus. Das heißt eigentlich aus Gott gezeugt sein. Es gibt dieses berühmte Kapitel 3 im Evangelium des Johannes. Wenn einer nicht aus Wasser und Geist gezeugt ist, kann er Gottes Reich nicht sehen, sagt Jesus. Und ihr erinnert euch eventuell oder sicher, wem Jesus das sagt, einem sehr frommen, einem hochstudierten Mann, einem Theologen, einem Juristen, das waren die Schriftgelehrten, einem Ratsherrn, einem Jesus-Fan, dem sagt er das. Es kommt darauf an, aus Gott gezeugt zu sein. Dann erst seid ihr richtig. Und wenn das stimmt, und ich bin sehr sicher, dass es stimmt, dass wir nur durch Wiedergeburt in diese geistliche Welt eintreten, dann bedeutet es durch eine Zeugung. Und was ist denn das Wesen einer Zeugung? Dass Mann und Frau ihr Leben in ein neues Leben investieren, das ist jetzt etwas sehr unprofessionell gesagt. Also Verschmelzung von Samenzelle und Eizelle. Wenn ein Vater sagt, ich habe meine Tochter gezeugt, dann meint er, dass er etwas von seiner Substanz, von dem, was ihn ausmacht, von seiner Erbmasse, von seinen Genen, weitergibt an die nächste Generation. Und dabei sprechen wir dann vom Sperma eines Mannes, und genau, nämlich Samen. Und genau dieser Begriff tritt im Johannesbrief auf, 1. Johannes 3, Vers 9. 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 9, begegnet genau dieser Begriff Sperma. Und das hat nichts zu tun mit Ekelhaftigkeit und so, sondern das heißt, Gottes Same, heißt es, bleibt in ihm. So real ist das gemeint, dass Gott sein Leben in uns hineinlegt. Ich glaube, wenn wir das mit dem Herzen mehr und mehr verstehen, wird unser Christsein noch einmal vertieft und verändert. Wir haben Christsein immer und immer und immer wieder verstanden und keiner wollte es und viele haben es gemacht, als eine Ansammlung von Geboten und Vorschriften. Christsein ist, was man tut. Man betet, man liest die Bibel, man geht in die Gemeinde, man engagiert sich, man opfert, man kümmert sich um andere. Das ist ja alles auch wahr. Wir sollen bestimmte Dinge tun. Aber Christsein ist nicht zuerst eine Sache des Tuns, sondern eine Sache des Seins. Gott hat uns zu neuen Wesen gemacht. Gott hat sein ewiges Leben in uns hineingelegt. Ich weiß nicht, ob es mir gelingt, das so zu sagen, wie es gesagt werden müsste. Gott hat nicht etwas geschaffen, etwas typisch Menschliches. Unser Körper, der ist von einer anderen Qualität als Gottes Wesen, das stimmt. Unser Körper hat Züge der Sterblichkeit, der Endlichkeit. Auch unsere Seele ist begrenzt, ja auch unser Geist ist begrenzt. Aber dieses Leben, das er in uns hineingelegt hat, als wir zum Glauben kamen, das ist ewig und göttlich. Das heißt ja auch ewiges Leben. Bei ewigem Leben denken die meisten Leute an ein Leben, das nie aufhört. Das dauert ja ewig, sagen wir. Soll heißen, das hört ja nie auf. Ewiges Leben, so verstehen viele, ist das Leben, das nie zu Ende kommt. Das ist aber nicht der Kernbegriff. Der Kernbegriff ist unzerstörbares, dauerhaftes Leben. Leben, das keine Begrenzung und keine Sterblichkeit mehr in sich hat. Dieses Leben hast du, seit du Christ bist, in dir. Ich sage nicht, du hast dieses Leben immer gewürdigt. Ich sage nicht, du hast dieses Leben in seiner Gewaltigkeit schon heute erkannt, vielleicht nach 10 Jahren noch nicht erkannt. Aber das kann ja noch kommen, zum Beispiel als eine Konsequenz dieser Bibelarbeit. Amen. Danke. Was du in dir trägst, ist kostbarer als dein Seelenleben. Dein Seelenleben ist ja auch etwas Schönes. Je nachdem, kann auch unschön sein. Das ist nicht das Leben unserer Seele, das wir in uns tragen. Das ist nicht das Leben unseres Körpers, das eine begrenzte Zeit zu uns gehört, irgendwie 60, 70, 100 Jahre, irgendwann 110 vielleicht in den nächsten Jahrzehnten. Aber es hat den Todeskeim immer schon in sich. Wenn ein Baby zur Welt kommt, hat es den Todeskeim körperlich gesprochen schon in sich. Die Zeituhr tickt und sie ist nicht auf 280 Jahre programmiert, sondern hat eine eher begrenzte Zeit. Dieses göttliche Leben ist dasselbe Leben, ich habe jetzt nicht übertrieben, das Gott eigen ist, hat er in der Wiedergeburt in dich hineingelegt, indem er dir Jesus schenkte. Denn Jesus ist die Offenbarung dieses ewigen Lebens. Er ist der Träger dieses ewigen Lebens. Er ist der Repräsentant dieses ewigen Lebens. Und indem Jesus in dich einzieht und in dir Wohnung nimmst, hast du dieses ewige, göttliche, unzerstörbare, heilige, reine, liebende Leben in dir. Amen. Nochmal, weil es so schwierig ist. Ich sage nicht, du weißt das und du lebst das aus und du bist glücklich darüber und du zeigst das jeden Tag, jede Stunde. Es ist ein Unterschied, ob ich etwas habe oder ob etwas in Erscheinung tritt. Auf der Ebene der Erfahrung kann das eine Zeit brauchen. Und so wie Einstein gesagt haben soll, wir gebrauchen nur einen Teil der Begabung, die wir haben, einen Bruchteil unserer intellektuellen Begabung, so kann man vielleicht mit aller Vorsicht sagen, wir gebrauchen auch nur einen Teil unserer geistlichen Ressourcen, die Gott in uns hineingelegt hat. Aber er hat sie in uns hineingelegt. Und das ist keine Aussage eines bestimmten Erlebnisses. Es geht nicht darum, dass wenn du eine bestimmte Geisterfahrung gemacht hast, dann hast du es in dir. Das liegt auf einer anderen Ebene, sondern jeder Mensch, der wiedergeboren ist aus Wasser und Geist, wie Jesus es sagt, Johannes 3, hat dieses ewige Leben, diesen Sperma, 1. Johannes 3, Vers 9, diesen Samen Gottes in sich. Und der 1. Johannesbrief sagt, der bleibt. Nicht, der ist am Anfang gewesen und verdunstet irgendwie oder verflüchtigt, sondern so bleibt in dir. Das ist das Tiefste der Gotteskindschaft. Und das ist der tiefste Grund, warum etwas in, es gibt so ein neueres Lied, etwas in mir sagt mir, dass es dich gibt. Das ist nicht so tiefchristlich ausgedrückt. Aber das ist dieses Leben in dir, das aus Gott ist, drängt hin, zu dem Leben, das bei Gott ist, in seiner Person. Und das ist das Geheimnis des Gebetes, dass dieses Leben in dir hindrängt zu seinem Ursprung. Du hast ein Bedürfnis zu beten, wenn dein geistiges Leben fließt. Es kommt aus dir heraus. Das Sperma Gottes in dir sehnt sich nach seinem Ursprung. Das ist alles viel mehr als, nimm dir täglich eine Viertelstunde Zeit, benutze die Losung, sorge dafür, dass am Anfang der Raum ein bisschen schalldicht ist. Das sind alles Tipps, die haben ihren Wert. Schließe die Augen, falte die Hände, knie dich hin. Manche sagen, nimm dir eine Ikone aus der Ostkirche, das kann helfen. Nimm dir eine Kniebank. Manche empfehlen ein bisschen geistliche Musik. Das sind alles Techniken, die können dem und dem und dem und dem helfen. Das ist auch nicht das Tiefste. Mir ist mal aufgefallen, dass im Neuen Testament überhaupt keine Techniken des Gebetes berichtet werden. Halleluja. Überhaupt keine Techniken. Es ist wirklich so auffällig. Nirgendwo wird gesagt, wie lange ein Christ beten soll pro Tag. Nirgendwo wird gesagt, wann er beten soll, morgens, mittags oder abends oder immer oder ob er alle 5 Minuten unterbrechen soll. So. Nirgendwo wird gesagt, ob er die Augen schließen oder öffnen soll, die Hände flach gegeneinander legen oder verschränken soll oder erheben soll. Gut, es gibt eine Stelle, wo Paulus sagt, die Männer sollen heilige Hände aufheben. Gut, aber daraus will ich jetzt keine Gebetstechnik ableiten. Hört mich bitte nicht verkehrt. Alle diese Dinge haben ihren relativen Wert. Es ist besser, eine Ordnung im Gebet zu haben, als ein Chaos. Aber es ist nicht der Kern. Der Kern ist, es ist Leben aus Gott in dir. Und dieses Leben sucht den Kontakt zu seinem Ursprung. Es betet in dir. Und es ist wichtig, dass du diesem Beten in dir Raum gibst, weil Gottes Sperma in dir ist, sein Wort oder sein Heiliger Geist, wie man es erklären soll jetzt. Gottes Kindschaft ist etwas Tiefes, nicht eine Sache der Entschlüsse und Vorsätze und der Übungen und des Trainings und bete jetzt mal dieses Gebet oder bete jenes Gebet. Es ist etwas Organisches. Und es ist überhaupt nicht schlimm, wenn ihr diese Wahrheiten, das ist jetzt übrigens nicht Wolfram Kupfermanns private Theologie, ich habe mich bemüht, auch wirklich gute Kommentare zu benutzen, wissenschaftliche Kommentare, bibelwissenschaftliche Kommentare, es ist nicht so einfach nur so eine Privatmeinung, die ich jetzt vertrete. Das ist der Beitrag, den gerade Johannes uns an dieser Stelle leistet, dass er diese Seite so betont, dieses Seinshafte, dieses Wesenhafte der Gotteskindschaft. Gottes ewiges Leben ist in dir, Gottes ewige und eigene Liebe ist in dir, Gottes Kraft ist in dir, Gottes Reinheit ist in dir, weil Jesus dein Leben geworden ist. Paulus sagt das in seiner Sprache. Er sagt zum Beispiel, Christus ist mein Leben im Philipperbrief und dann geht es weiter und Sterben ist mein Gewinn. Sechster Punkt. Gottes Kindschaft bedeutet hier schon Erfüllung, aber sie ist voller Sehnsucht nach dem, was noch aussteht. Diese Aussage finden wir ebenfalls in diesen wenigen Versen. Geliebte, heißt es in Vers 2, jetzt sind wir Kinder Gottes. Es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, Jesus gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Gottes Kindschaft ist voller Sehnsucht. Es steht etwas aus. Unter den Bedingungen der alten Erde kann man die Gotteskindschaft als Freude, als Trost, als Kraft erleben, aber noch nicht in Vollendung. Die Vollendung tritt erst ein. Wann tritt sie ein? Bei seiner Wiederkunft. Oder wie es eigentlich übersetzt werden muss, bei seiner Ankunft in Herrlichkeit. Da steht noch etwas aus. Und das nennt die Urkirche Hoffnung. Und von Hoffnung ist in Vers 3 die Rede. Jeder, der diese Hoffnung hat, reinigt sich. Für uns ist Hoffnung ein Begriff, der ausdrückt, ich wünsche mir etwas, aber ich weiß nicht, ob ich es bekomme. Ich hoffe, ich erreiche noch die Bahn. Ich weiß es nicht genau, aber ich wünsche es mir jedenfalls. Ich hoffe, ich kriege den Auftrag, sagt der Geschäftsmann. Ich weiß es aber nicht. Ich hoffe, das Wetter wird die nächsten Tage sonnig. Wir haben dafür übrigens heute Morgen gebetet, richtig, richtig ernsthaft gebetet. Andere, die nicht im Mitarbeiterleitungskreis, an sich auch. Also, da steht etwas aus. Aus dem Glauben, sagt Paulus, in seiner Sprache soll das Schauen werden. Der Vater, mit dem du heute lebst, von dessen Existenz bist du völlig überzeugt, wenn du mit ihm lebst. Ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich einen Vater der Liebe habe, nämlich Gott, den Vater von Jesus. Aber ich habe ihn noch nie gesehen. Niemand hat ihn gesehen, sagt die Bibel, außer Jesus. Es gibt einzelne Männer oder Frauen Gottes, die in bestimmten punktuellen Erlebnissen etwas von Gott mehr geschaut haben als unser eins. Aber Gott so gesehen, wie Jesus ihn gesehen hat, so direkt, so ohne Zwischenschaltung, das hat noch keiner bisher gehabt. Auch nicht Paulus. Auch nicht in den Ostererscheinungen ist das passiert. In der Ostererscheinung hat Jesus sich zu erkennen gegeben, so viel zu erkennen gegeben, dass sie verstanden haben, er lebt. Das reichte. Aber es war auch nicht ein direktes Schauen von Gott. Das steht noch aus. Wir haben also einen Umgang mit einem Gott, von dessen Existenz wir völlig überzeugt sind. Aber da ist noch eine Nähe, eine Steigerung von Nähe möglich. Nämlich Gott direkt zu sehen, von Angesicht zu Angesicht. Und das sagt Johannes, er betont das nicht so sehr wie Paulus, aber er sagt es auch. Und das sagt der Hebräerbrief und das sagt der 1. Petrusbrief und die Offenbarung des Johannes wird überall gesagt. Da steht noch was aus. Und wenn wir Kinder Gottes sind, dann haben wir das tief in unserem Herzen, da ist die Sehnsucht drin, die kommt vielleicht noch nicht so viel raus. Bei den ersten Christen war die ganz oben, diese Sehnsucht, ganz stark. Jesus kommt wieder, Herr, komm bald. In unserer gegenwärtigen Christenheit ist die nicht so entwickelt, sage ich mal. Aber sie ist drin. In diesem neuen Leben ist diese Sehnsucht drin, mit dem Vater völlig vereinigt zu werden. Die ist drin, die steckt in dir. Auch wenn du sagst, ich weiß nicht, ich kann so viel damit nicht anfangen, dass Jesus wiederkommen soll, ich liebe dieses Leben viel zu sehr, ich bin auch noch zu jung. Darum geht es gar nicht, ob du jung bist oder das Leben liebst. Diese Hoffnung ist ja nicht etwas für lebensmüde Personen, sondern für gläubige Personen. Wir werden ihn sehen, sagt Johannes, wie er ist. Und dafür haben wir keine Begriffe, dafür haben wir nur Bilder. Die dürfen wir auch haben. Manchmal gibt es auch prophetische Bilder. Aber bitte verwechsel diese Bilder nicht mit der Sache selber. Es gibt so eine ganz alte Geschichte von zwei Mönchen und der eine war wohl kurzfristig in der Ewigkeit und er sollte sagen, wie es ist und er sagte lateinisch totaliter aliter, völlig anders. Und wir werden vieles wiedererkennen, was wir in unserem Herzen wissen. Wir werden wiedererkennen, dass Gott rein ist. Wir werden das sicher nochmal anders verstehen, als wir es heute verstehen. Wir werden verstehen, dass er heilig ist. Wir werden noch mehr verstehen, dass er Liebe ist. Wir werden nochmal verstehen, dass er ein gerechter Gott ist. Es wird eine Steigerung. Das genügt, glaube ich. Mehr brauchen wir nicht zu wissen. Es wird eine Vertiefung geben, eine Vollendung geben. Keine Verschmelzung. Gott und ich, Gott und du, wir werden nicht zu einer Person werden, aber eine Annäherung. Wir werden, siebter Punkt, Jesus gleich sein. Vers 2. Wir wissen, dass wenn er offenbar wird, Jesus offenbar wird, wir werden ihm gleich sein. Wir werden Jesus gleich sein. Johannes sagt nicht genau, was er darunter versteht, dieses Gleichsein. Paulus sagt es sehr klar, wir werden verherrlicht werden, sagt er. Wir werden diesen Auferstehungskörper an uns tragen. Der Körper, den wir jetzt tragen, das habe ich vorhin schon mal gesagt, ist vom Tode immer mitgeprägt und manchmal sehr geprägt. Und manche Menschen, wenn man sie ansieht, dann sieht man mehr Tod in ihnen als Leben. Aber das ist von Anfang an drin, dieser Todeskeim ist in uns drin. Und dieser Auferstehungsleib, den wir bekommen werden, ist so wie der Leib, den Jesus Ostern bekommen hat. Er ist ein Lichtkörper, er ist ein unvergänglicher Körper, ein unverweslicher Körper. Den werden wir bekommen. Und darin werden wir ihm gleich sein. Wir werden ihm nicht in jeder Hinsicht gleich sein. Wir werden nie den Platz einnehmen, den Jesus einnimmt, als der Sohn zu Rechten Gottes. Wir werden diese einmaligen Stellung, die Jesus hat, nicht gleich sein. Das geht gar nicht. Aber wir werden einbezogen in seine Herrlichkeit. Das liegt noch vor uns. Und der letzte Punkt, achtens, Gottes Kinder lieben die Heiligung. Sie wollen gerne ihm ähnlich werden, Jesus ähnlich werden. Vers 3, und jeder, der diese Hoffnung auf Jesus hat, heiligt sich selbst, wie Jesus heilig ist. Es heißt nicht an dieser Stelle, die Heiligung ist die Bedingung dafür, dass du ihn sehen wirst. Das gibt es auch im Neuen Testament. Im Hebräerbrief steht, ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Hier steht das nicht. Es steht nicht nur dann, wenn. Vielmehr steht, wenn du diese Hoffnung hast, dann ist das in dir, dieser Wunsch, ihm gleich zu werden. Dieser Wunsch, die Sünde abzulegen, dieser Wunsch, mit dem Bösen zu brechen, dieser Wunsch, aus Lauheit herauszutreten, dieser Wunsch, Kompromisse zu beenden, das ist in dir. Du gehst auf einen Tag zu, wo du ihm gleich sein willst und du willst da nicht in deinem Dreck stehen. Da ist gar kein Druck in diesem Vers, das ist einfach eine Feststellung. In wem die Hoffnung lebendig ist, der lebt ein Leben der Heiligung. Ein Leben, wo die Sünde immer weniger Raum hat, wo die Kompromisse immer seltener, am besten gar nicht mehr vorkommen. Und das bedeutet, dass Gottes Kindschaft etwas sehr Tiefes ist. Und wir werden nie erwachsen werden, wir werden nie Gottes Erwachsene werden. Gottes Opas und Omas. Gottes Uropas und Uromas. Wir werden immer seine Kinder bleiben. Auch der 95-Jährige, so jemand haben wir, glaube ich, heute nicht unter uns, ist ein Kind Gottes, wenn er an Jesus glaubt. Aber auch schon der 5-Jährige, der am Sonntag getauft wird hier, ist ein Kind Gottes. Da sind sie alle in einer Reihe und die Pastoren sind Kinder Gottes und die Kardinäle, wenn sie Kinder Gottes sind, sind sie Kinder Gottes. Für alle ist Platz in der Großfamilie Gottes. Lass uns beten. Herr, wir danken dir, dass du dein Leben nicht für dich behalten hast. Du hast es verströmt, in deinen Sohn hineingelegt und er hat es uns gebracht. Du hast uns diesen Sohn geschenkt und mit ihm deinen göttlichen Samen, deine göttliche Wirklichkeit. Du hast uns wesenhaft zu deinen Kindern gemacht. Auch wenn wir das noch nicht so widerspiegeln, wie es richtig wäre und vielleicht nicht einmal gewusst haben bis heute, dass es so ist. Aber du führst uns von Licht zu Licht, von Erkenntnis zu Erkenntnis, von Gnade zu Gnade, von Wandlung zu Wandlung. Danke, dass du uns ein solches Geschenk machst, dass wir deine Kinder sein dürfen. Danke für diesen Tag und die Zeit, dein Wort zu studieren und deine Wahrheiten aufzunehmen. Danke, dass wir zu dir Abba sagen können, Papa, lieber Vater. Und danke, dass das wahr ist. Amen.